Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum vierten Teil unserer Podcast-Reihe des Forschungsprojektes Religion als Faktor der Radikalisierung. Auch im Gefängnis finden Radikalisierungsprozesse statt. Samet Er ist islamischer Theologe und arbeitet bereits seit einigen Jahren als Deradikalisierungsberater in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Er berichtet zu Beginn dieser Folge darüber, worauf es bei der Gefängnisseelsorge ankommt und wo aus seiner Sicht noch nachgebessert werden muss. Im Anschluss spricht Samet Er mit Sören Sponig darüber, was ihn in seiner bisherigen Arbeit am meisten überrascht hat und gibt Tipps für angehende Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger.
Meine lieben, sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, meine Arbeit in diesem Format vorzustellen. Ich hoffe, dass ich Ihnen meine Gedanken zum heutigen Thema bestmöglich zu Wort bringen kann. Ich möchte hier meine Untersuchungen in Bezug auf die In- und Out-Group-Beziehungen und daraus resultierend Typen der Radikalisierungen im Gefängnis vorstellen. Hierbei möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern von einer Echokammer im Gefängnis gesprochen werden kann und welche Rolle dabei vollzugsalltägliche Erfahrungen spielen. Der Fokus meines Vortrages liegt aber auf Handlungsempfehlungen für die Praxis der Prävention in den Justizvollzugsanstalten. Ich denke, ich als Praktiker, der einen regelmäßigen Kontakt zu den Inhaftierten hat und zugleich in der Wissenschaft tätig ist, sollte diese Gelegenheiten nutzen. Denn diese Schnittstelle eignet sich besonders gut dafür, um die Erfahrungen in der Praxis zugänglich für die Wissenschaft zu machen. Es fehlen bislang noch Informationen darüber, welche Personen oder Personengruppen in Bezug auf den religiös begründeten Extremismus in den Justizvollzugsanstalten wie und warum radikalisiert wurden. Bislang gibt es hierzu noch wenige Studien, die aber einen anderen Zugang haben, wie etwa die Studie des Wiener Religionspädagogen Ednan Aslan. In dieser Studie hat Herr Aslan 29 biografisch narrative Interviews mit radikalisierten Muslimen geführt, darunter waren auch viele Inhaftierte. Es handelt sich hierbei jedoch um eine spezielle Gruppe, nämlich um Straftäter mit tschetschenischem Migrationshintergrund, was mir als Praktiker, der speziell in deutschen Justizvollzugsanstalten arbeitet, wenig hilft. Ich meine, dass Forschungen zur islamistischen Radikalisierung im Strafvollzug und wie die Praxis mit diesem Problem adäquat umgehen soll, bislang noch rar sind. Es besteht also weiterhin Forschungsbedarf in diesem Forschungsfeld, da noch zu wenige verwertbare Daten vorliegen. Nicht nur das Phänomen der islamistischen Radikalisierung in den deutschen Gefängnissen ist neu, sondern auch das Erkennen und Analysieren der radikalisierten Inhaftierten und Gruppen fällt der Wissenschaft und zugleich der Praxis schwer. Auch wenn in den Medien oft von Radikalisierungen im Gefängnis die Rede ist, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen eher, dass bis dato nur einige wenige Beispiele für Radikalisierung im Gefängnis öffentlich bekannt sind. Die hohe Anzahl der Radikalisierungen haben vielmehr den Grund, dass hier leider Konvertierungen zum Islam mit islamistischer Radikalisierung gleichgesetzt werden. Meine Erfahrungen aber haben gezeigt, dass man weniger von Radikalisierungspoolen im Gefängnis sprechen sollte, sondern vielmehr, wie der französische Soziologe Farhad Hoshrokh Havar meint, dass das Gefängnis als typische Zwischenstation bei der islamistischen Radikalisierung dient. Das heißt, dass Prozesse der Radikalisierung auch erst nach der Inhaftierung stattfinden können, beispielsweise durch vollzugsalltägliche Erfahrungen oder aktive TV-Rezeption im Gefängnis. Gehen wir nun auf die Typen der Radikalisierung ein. Diese habe ich so kompakt zusammengefasst, um die Komplexität dieses Themas so gut es geht zu vereinfachen bzw. Schnittflächen aufzuzeigen, die von vielen Autoren und Autorinnen genannt werden. Die drei Typen sind Scheinradikalisierung, extrinsisch-rezeptionelle Selbstradikalisierung und Abspaltungsradikalisierung. Zur Scheinradikalisierung. Bei der Scheinradikalisierung handelt es sich kurz gesagt um Inhaftierte, die bemüht sind, ihre eigene kriminalitätsorientierte Markterweiterung zu stärken. Das heißt, dass das Bedürfnis nach Schutz verbunden mit Frustration und Einsamkeit zur verstärkten Bindung an eine auffällige Gruppe führen kann. Wenn beispielsweise bestimmte Inhaftierte Besuche von hohen Beamten bekommen, gewinnen sie Ansehen unter den anderen Inhaftierten. Das kann dazu führen, dass Inhaftierte aus rein strategischen Gründen Teil der radikalen Gruppe werden, um zum einen die eigene Position im Gefängnis zu stärken und zum anderen in der Hierarchie innerhalb des Gefängnisses aufzusteigen. Das ist im Übrigen auch eine Besonderheit im monotonen Vollzugsalltag, weil es eben Abwechslung bringt. Zur extrinsisch-rezeptionellen Selbstradikalisierung. Bei der extrinsisch-rezeptionellen Selbstradikalisierung handelt es sich um eine Bottom-up-Radikalisierung, das heißt eine Radikalisierung von unten, die ohne soziale Kontakte entsteht. Auch wenn zahlreiche Studien zeigen, dass Radikalisierung eher durch soziale Kontakte stattfindet, können dennoch die Auswirkungen einer Selbstradikalisierung im Vollzug immens sein. Zur Abspaltungsradikalisierung. Mit Abspaltungsradikalisierung ist gemeint, dass Individuen oder Gruppen sich vom Staat abspaltend radikalisieren bzw. isolieren. Das heißt, dass durch ein Verbot der Zusammenkunft von Gruppen im Vollzug die Verlegung in die Sicherheitsstation oder das Verbot von gemeinschaftlichen Gebeten die Aktivitäten nicht bändigt, sondern vielmehr forciert. Die Ablehnung durch den Staat oder die Zivilgesellschaft wird von den Islamisten als Zeichen der Auserwählung gegenüber Ungläubigen verstanden, sodass auch hier durch Verbote die Bindung innerhalb der Gruppe bzw. zu Vertrauenspersonen oder die Abschottung von der Mehrheitsgesellschaft gestärkt wird. Das Gefängnispersonal als Staatsmacht stellt also für die Inhaftierten eine willkommene Out-Group dar, gegenüber der sie sich klar abgrenzen können. Es verkörpert die Eigenschaften jener Menschen, die von den islamistischen Inhaftierten abgelehnt werden. Jede Tat oder Handlung des Gefängnispersonals gegenüber den Inhaftierten wird zum Spiegelbild dafür, wie diese sich nicht verhalten sollen. Diese Radikalisierungstypen stellen die Justiz vor neuen Herausforderungen. Zum einen genießen auch Inhaftierte wie jede Bürgerin und jeder Bürger in Deutschland die vom Grundgesetz geschützte Religionsfreiheit und haben damit das Recht auf freie Religionsausübung. Zum anderen haben die Behörden die Aufgabe, zwischen radikalisiert und religiösen Inhaftierten zu unterscheiden, Symptome einer individuellen Radikalisierung zu erkennen und Abspaltungs- bzw. Gruppenradikalisierung zu verhindern. Ich möchte zusätzlich noch der Frage nachgehen, inwiefern von einer Echokammer im Gefängnis die reden kann, gerade in Anbetracht der TV-Rezeption und der vollzugsalltäglichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. In Facebook gibt es ein Algorithmussystem, den sogenannten EdgeRank-Algorithmus. Das ist quasi ein Algorithmus, der die Reihenfolge bestimmt, in der die Beiträge im Newsfeed angezeigt werden. Beispielsweise meine Familie und ich haben uns vor kurzem einen Dyson-Staubsauger angeschafft. Alles schön und gut, das Problem aber ist, dass wir den Staubsauger auf meinem Laptop gesucht und gefunden haben und auf dem Laptop meiner Frau gekauft haben. Obwohl der Staubsauger schon versandt wurde und mittlerweile auch seine Aufgabe bestens nachgeht, bekomme ich trotzdem seit einer Woche weiterhin Werbung von Staubsaugern. Was passiert also hier? Aufgrund des EdgeRank-Algorithmus auf meinem Laptop bzw. auf meinem Facebook-Account wird mir weiterhin ein Staubsauger vorgeschlagen, während meine Frau andere Produkte von der Marke Dyson vorgeschlagen werden. Was hat all das Ganze mit Radikalisierung zu tun? Viel, sehr viel. Das Beispiel zeigt nämlich, dass die Menschen somit in Echokammern reinfallen, in denen nicht nur konsensfähige Inhalte, sondern auch Kommentare innerhalb der Netzwerke wie ein Lauffeuer verbreitet und zugleich unbequeme, dem Weltbild zuwiderlaufende Informationen herausgefiltert werden. So ist es auch in den Gefängnissen mit Mundpropaganda und die Vermittlung von Nachrichten, wie etwa durch Zeitungen und Fernseher, wo ein sektierischer Ort zustande kommt. In nur wenigen Minuten werden Inhaftierte durch die mediale Berichterstattung Zeuge aktueller Geschehnisse, die für mehrere Tage für einen Aufruhr bzw. Reibungsfläche im Vollzug sorgen können. Gerade weil die Inhaftierten von ermüdender Einförmigkeit betroffen sind, sorgt jedes neue Vorkommnis für einen Aufruhr bzw. Tumult innerhalb der Gefängnismauern. Auch wenn die Radikalisierung im Justizvollzug im Vergleich zur Online-Radikalisierung nicht dramatisch ist, da die Sensibilisierung der Sicherheitsbehörden im Vollzug durch bundesweite Projekte gestiegen ist, ist es schwierig, dies eben zu verhindern. Ich gebe Ihnen mal hierzu einige Beispiele. Viele Inhaftierte waren über das Verbot der Lease-Aktion der Salafisten verärgert. Sie fassten das Verbot von Seiten des Staates als Verbot des Korans auf. Sie erkannten den Unterschied zwischen der aggressiven Übersetzung durch Salafisten und den Koran nicht, beziehungsweise filterten sie unpassende Informationen heraus und bestätigten sich gegenseitig. Weitere Beispiele, die hier zu nennen sind, wären die Aussage von Bundesinnenminister Horst Seehofer, der die Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland in Zweifel zog, und der Terroranschlag in Neuseeland, der bei manchen Inhaftierten ein Gefühl der Viktimisierung auslöste. Hinzu kommen einseitige Berichterstattungen bzw. Propaganda für politische Ideologien, die nicht pro-westlich bzw. demokratiefördernd sind, verbreitet durch arabische, russische und türkische Sender. Zu erwähnen wären beispielsweise die Meldungen aus der Türkei, in der Deutsche als Nazis und Terrorhelfer beschimpft wurden. Außerdem strahlte der arabische Sender Al Jazeera Interviews mit Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri, den Terroristenführern, aus und machte ihre radikalen Ideen einem breiten Publikum zugänglich. In solch einer Echokammer bzw. inneren Gefühlslage wird der Islam als Gruppenbindungsfaktor entdeckt, sodass Ausschau nach Freundesgruppen gehalten wird, die gleichgesinnt sind. In dieser Freundesgruppe findet man durch einseitige Interpretation der Umstände somit eine gegenseitige Ideologisierung statt. Hier spielt es keine Rolle, ob in der Gruppe bereits ein Radikalisierter vorhanden ist. Es geht auch ohne. Der Extremismusforscher Peter Neumann beschreibt dies als Normalisierung durch Wiederholung, in der die Menschen einen verzerrten Realitätssinn entwickeln, sodass durch ständige Wiederholung die Aneignung extremistischer Einstellungen normal wird. Gerade im Vollzug, wo Menschen die Freiheit entzogen wird, Freunde, Familie und weitere wichtige Lebensereignisse fern sind, inhaftierten sich einem Bedrohungsszenario ausgesetzt sehen und sich mit Fluchtgedanken bzw. Einsamkeit auseinandersetzen müssen, ist die Suche nach Gruppenbindung besonders bedeutend. Der Kontakt zu gleichgesinnten Mithäftlingen oder Freunden führt somit zu einem positiven Sinneswandel im Leben, indem sie die Erfüllung der bisher unbefriedigten Bedürfnisse, wie etwa die biografischen Lücken, zu füllen sehen. Nun zu den Handlungsempfehlungen. Es geht mir hier tatsächlich nicht darum, das D-Rad neu zu erfinden, sondern durch Handlungsempfehlungen eine neue Perspektive in die Resozialisierungsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten einzubringen. Meiner Ansicht nach fehlt bis dato ein etabliertes Konzept zum Umgang mit Radikalisierung und Extremismus im Strafvollzug. Insbesondere durch Maßnahmen und Angebote, die Echokammern zu durchbrechen und gegebenenfalls die Radikalisierungsspiralen, in denen die Inhaftierten gefangen sind, zu entschleunigen. Gerade wenn die Erfahrung zeigt, dass perspektivlose Haftentlassene als letzte Chance den Weg zu islamistischen Moscheen nehmen, als letztmögliche Hoffnung, sollten bei uns die Alarmglocken läuten. Es gibt in vielen salafistischen Moscheen Beauftragte bzw. direkte Ansprechpartner und Identifikationsfiguren für Jugendliche mit Gefängnishintergrund, für Sportinteressierte und für Wissenssuchende. Aus diesem Grund sollten gleiche oder bessere Angebote gemacht werden, um dafür zu sorgen, dass bereits im Gefängnis eine präventive Arbeit geleistet wird, sodass nach der Entlassung der Weg in islamistische Moscheen nicht genommen wird. Punkt 1. Vertrauenspartnerinnen. Beim Ansprech- bzw. Vertrauenspartnerinnen kann es sich um einen externen Deradikalisierungsberaterin oder im Sinne der primären und sekundären Prävention um einen Imam oder Gefängnisseelsorgerin handeln. Selbst wenn Experten in Bezug auf Inhaftierte von religiös-theologischen Analphabeten sprechen, ist die Frage nach dem religiösen Bedürfnis berechtigt bzw. die Gefahr der Radikalisierung im Gefängnis hoch. Dass allein die bloße Anwesenheit von muslimischen Gefängnisseelsorgern in einer Justizvollzugsanstalt sichtbar und spürbar wird und zu einem besseren Setting innerhalb des Vollzugs beiträgt, ist unstrittig, zumindest wenn die Vielzahl von Praxiserfahrungen einbezogen wird. Die Ansprech- bzw. Vertrauenspartnerinnen haben die Aufgabe zu erkennen, inwiefern das individuelle Gefängnisleben mit Sorgen und Problemen verknüpft ist. Hierzu sind regelmäßige Einzelgespräche von zentraler Bedeutung. Im Rahmen der Einzelgespräche stehen Persönlichkeitsstruktur und Attraktivitätsmomente im Vordergrund. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, da sie durch das Finden von Alternativen zu den ursprünglichen Attraktivitätsmomenten den Weg für einen positiven Sinneswandel ebnen. Zweiter Punkt, Gruppengespräche. Gruppengespräche sind sehr entscheidend. Inhaftierte brauchen Räume, in denen sie frei von Hemmnissen und Angst und nach Möglichkeit auch ohne die Anwesenheit des Vollzugspersonals diskutieren können. Es sind zumeist alltägliche Dinge und Tabufragen, mit denen Inhaftierte im Gefängnis konfrontiert werden. Durch Gruppengespräche können Ventile geschaffen und Verunsicherungen beseitigt werden. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit der Lease-Aktion, über deren Verbot viele Inhaftierte sehr verärgert waren. Sie deuteten dies als Verbot des Korans auf. Dieser Trugschluss wäre beispielsweise eine Gelegenheit, um ins Gespräch in Bezug auf aggressive und nicht aggressive Übersetzungen zu kommen, beziehungsweise wie gefährlich eine unreflektierte Rezeption einer Übersetzung sein kann. Punkt 3. Betreuung bei Ausgängen. Die Betreuung bei Ausgängen bzw. die Unterstützung der Familie ist enorm wichtig. Das ist die Wertschätzung überhaupt. Denn nach mehreren Monaten bzw. Jahren Haftzeit ist es nicht einfach, den Weg außerhalb der Gefängnismauern zu finden. Es bedarf großer Mut und Kraft. Die Eltern oder die Ehepartnerinnen bedürfen zumeist einer theologischen, pädagogischen und psychologischen Beratung, da sie überfordert sein können. Zugleich ist auch die Unterstützung bzw. Betreuung der Kinder entscheidend. Vierter Punkt, Netzwerkarbeit. Eine eingleisige Strategie ist niemals zu empfehlen, denn selbst bei einer vertrauensvollen Beziehung zum Vertrauenspartner bzw. Ansprechpartner wird auch diese an Grenzen stoßen. Es bedarf also einer ausbaufähigen Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Justizarbeitern und weiteren relevanten Personen wie Beratern, Imamen oder Gefängnisseelsorgern. Punkt 5. Fortbildung. Damit ist sowohl die interne Fortbildung der Beamten und Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt als auch der segmentierte, intensive Austausch zwischen den einzelnen Akteuren gemeint. Jedes Individuum in der Umgebung des Inhaftierten kann sowohl zum Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems werden. Somit sind die jeweiligen Personen in ein umfassendes Programm einzubetten, das sozialpädagogische Maßnahmen, psychologische Betreuung, therapeutische Hilfe, theologische Unterstützung, Aufbau eines neuen sozialen Umfeldes, die Aussöhnung mit der Familie oder ein breites Integrationsspektrum beinhaltet. Schlussbemerkung. Wir müssen in Bezug auf die Ansprechbarkeit uns die richtigen Fragen stellen. Wenn tatsächlich den Muslimen in den Gefängnissen geholfen werden soll, dann sollten ihnen die gleichen Rechte bzw. Möglichkeiten gegeben werden, wie es bei Inhaftierten anderer Glaubensrichtungen der Fall ist. Es beginnt mit dem Aufsuchen des Seelsorgers bzw. der Seelsorgerin, sodass keine amtlichen Seelsorger für Inhaftierte muslimischen Glaubens jederzeit zur Verfügung stehen können, bzw. die Betreuung pro Besuch auf Honorarbasis durchgeführt wird und zudem nur eingeschränkter Besuch ermöglicht wird. Es geht weiter mit Stigmatisierungen, wie etwa, dass das fünfmalige Verrichten des Gebets als radikal eingestuft wird, bis hin zu wichtigen Feierlichkeiten wie Ramadan oder Feste, an denen Inhaftierte alleingelassen werden. Was folgt also daraus? Den Salafisten diese Möglichkeiten nicht zu geben. Welche Vorteile hat das? Das sind entscheidende Fragen.
Nach diesem spannenden Einblick in die Präventionsarbeit in Justizvollzugsanstalten spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit Samet Er über seine persönlichen Erfahrungen in der Arbeit mit Inhaftierten. Das Gespräch haben wir im Nachgang seines Vortrages als Videointerview geführt.
Vielen Dank, Samet, für den spannenden Einblick in deine Präventionsarbeit. Jetzt hätte ich eine Frage an dich, und zwar, wenn du auf deine bisherige Arbeit zurückblickst, was hat dich ganz allgemein betrachtet bei der Arbeit mit den Inhaftierten denn am meisten überrascht?
Ja, dass es tatsächlich sehr einfach sein kann. Es bedarf nur des genauen Zuhörens, der Wertschätzung und natürlich gewisses professionelles Handeln, die bei der Arbeit mit Inhaftierten helfen können. In der Regel wollen Inhaftierte, dass ihnen aktiv zugehört wird und sie verstanden werden. Sobald der Inhaftierte das Gefühl bekommt, dass ich helfen möchte oder dass ich authentisch bin, vertraut er mir. Er nimmt mich ernst und von hier an ist es dann nur noch eine Frage der Zeit und der Aufrechterhaltung des Vertrauens. Ich habe in der Anfangszeit mich immer vor einem Gespräch tagelang zu bestimmten Koranversen oder Ereignissen aus dem Leben des Propheten vorbereitet, damit ich im Gespräch halt mit den Inhaftierten theologisch versiert bin. Schnell habe ich aber gemerkt, dass es selbst bei mir als hochradikalisierten Vorgestellten nicht um Theologie geht, sondern um Pädagogik, um Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Zuneigung.
Mhm. Wenn du jetzt eine Prognose wagen würdest, wie wird sich die muslimische Gefängnisseelsorge in Deutschland künftig entwickeln? Welche neuen Herausforderungen stellen sich zum Beispiel durch die aktuelle Corona-Krise?
Ja, also eine Prognose zur muslimischen Gefängnisseelsorge in Deutschland finde ich tatsächlich sehr schwer. Es ist ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird und wir leider auch nur allmähliche Fortschritte haben. Fakt ist aber, dass wir einer flächendeckenden islamischen Gefängnisseelsorge, um eben den Bedürfnissen und Sorgen der Inhaftierten nachzugehen, brauchen. Gerade zu dieser Zeit, also zur Corona-Zeit, brauchen die Inhaftierten eben diese Unterstützung. Beispielsweise wird kein Besuch ermöglicht, es dürfen weitaus keine Externe rein. Es ist also eine stressige Phase, wo eben der Bedarf sehr groß ist. Ja, in Niedersachsen haben wir gerade einmal eine Handvoll Gefängnisseelsorge für mehr als 1000 inhaftierte muslimische Glaubens. Der Grund für die geringe Zahl ist vielmehr weiterhin das von Misstrauen geprägte Verhältnis zwischen Seelsorge und Vollzug. und auch insbesondere die im Februar 2017 eingeführte verpflichtende Sicherheitscheck für Gefängnisseelsorger von DITIB, die auch von großer Mehrheit verweigert wurde. Jetzt neulich, also seit Februar, gibt es ein Forschungsprojekt der Uni Osnabrück. Demnach sollen die Gefängnisseelsorger professionell ausgebildet werden. Und ich bin halt gespannt, wie das Ganze sich dann entwickeln wird. Was die Herausforderungen betrifft, die sollten sich eigentlich nicht stellen. Na, wenn christliche Seelsorge 24/7 Zugang haben, sollte das für die muslimischen Seelsorger selbstverständlich auch gelten. Also ich würde es schon als absurd finden, wenn gerade Seelsorger als wie Externe behandelt werden, stattdessen beispielsweise christliche Seelsorger eben diesen Zugang haben. Da müsste man tatsächlich ja mehr Gleichberechtigung schaffen. Sonst, ja, eine digitale Gefängnisseelsorge, da bin ich eigentlich dagegen. Das Seelsorge sollte persönlich sein.
Hast du abschließend Tipps und Hinweise für junge Menschen, die in der Gefängnisseelsorge arbeiten möchten?
Ja, die Handlungsempfehlungen, die ich eben oben vorgestellt habe, gelten auch für Gefängnisseelsorge. Das heißt, dass es nicht ausreicht, Theologie zu studieren, sondern auch weitere sozialpädagogische und psychologische Kompetenzen von großer Bedeutung sind. Um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, die Fähigkeit, eine Balance zwischen Distanz und Nähe zu finden, Empathie, aktives Zuhören, unterstützende Netzwerke zu mobilisieren etc. All das sind auch wichtige Fähigkeiten für die Arbeit. Zudem aber auch noch interreligiöse Kompetenzen, also die Bereitschaft, mit den christlichen Seelsorgern zu arbeiten. Das kann auch eine sehr wichtige Botschaft senden und selbstverständlich auch nochmal zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten, die eben auch für den Gefängnisalltag auch von wichtiger Bedeutung sind.
Gut, dann vielen Dank für das Gespräch, Samet.
Vielen Dank, Samet R., für den spannenden Vortrag und auch dir, Sören, vielen Dank für die aufschlussreiche Diskussion. Im nächsten Teil dieser Podcast-Reihe stellt Dr. Hasim Fuad seine Erkenntnisse zur Rolle von Religion im Radikalisierungsprozess aus einer muslimischen Perspektive vor. Bleiben Sie gespannt und bis zum nächsten Mal.